Ja, hier habe ich ein etwas umfangreicheres Beispiel für die Generalisation. Wir definieren einen Typ Fahrzeug, ne, mit Merkmalen von Fahrzeugen. Also alles, was so an Fahrzeugen in der Umgebung rumschwirrt. Ne. Hier insbesondere Fahrräder, LKWs und Busse. Ja, die werfen wir jetzt zusammen in einen großen Sack, ne, und nennen diesen Sack Fahrzeug. Ja, und für alle Fahrzeuge gilt, dass sie einen Hersteller haben vom Typ Text und einen Neupreis vom Typ Real. Ja, und jetzt können Sie erkennen, dass wir hier einen Rekord definiert haben. Ja, also mit den entsprechenden benamsten Komponenten, ja, Hersteller und Neupreis. Und jetzt schließen wir in einem weiteren aggregierten Typ eine Ausprägung an, die für die einzelnen unterschiedlichen Fahrzeuge jeweils unterschiedliche Komponenten hinzufügen. Also da steht so eine variable Sorte, ja, und wenn die vom Typ Fahrrad ist, dann ergänzen wir, ob das Fahrrad eine Nabenschaltung hat oder nicht. Ne, und wenn sie vom Typ LKW ist, ne, also von einem Aufzählungstyp, der nur aus diesem aufgezählten Element LKW besteht, dann ergänzen wir eine Ladefläche. Und wenn sie vom Typ Bus ist, ne, dann ergänzen wir die Anzahl der Stehplätze. Ja, also alle Fahrzeuge haben jetzt gemeinsam diesen Hersteller und den Neupreis, und dann abhängig von dem konkreten Objekt, von der konkreten Ausprägung dieser drei Fahrzeuge da, die entsprechenden weiteren Objekte. Ja. So, und Objekte dieses Typs sind jetzt zum Beispiel, ne, Hersteller Magirus, ne, das hört sich irgendwie nach einem LKW an, ne, Neupreis 100.000 Euro. Und dann kommt dieser LKW, und dann kommt die Ladefläche, ja, vom Typ Real, ja, und dann die Ladefläche der Größe 30 Quadratmeter meinetwegen. Ne? So, oder ein Möwe-Fahrrad, ne, 300 Euro vom Typ Fahrrad, also ein mit der Ausprägung Fahrrad. Und wahr heißt also, das Ding hat eine Nabenschaltung. Ja, oder ein Daimler mit 200.000 Euro, der LKW ist, ne, der darf dann aber nicht diese Zahl der, hier ist irgendwas falsch, also LKW muss eine Ladefläche sein, da oben, das ist keine Realzahl, die 30 ist keine Realzahl, deswegen stutze ich da unten der LKW unten mit den 30 Stehplätzen, ne, der ist nicht erlaubt, weil ich oben zuvor gesagt habe, das ist ein LKW, und dafür muss ich die Ladefläche definieren. Ja. Also die Ladefläche unten für den LKW, die ist hier mit 30 angegeben. 30 ist keine Realzahl, ja, und deswegen ist das kein zulässiges Objekt. Ja. Oben drüber der Magirus mit 100.000 Euro und als LKW genannt, ist auch kein zulässiges Objekt. Es sollte es aber sein, da habe ich die 30 dort nicht als Realzahl geschrieben. Ne? Wenn die Real ist, 30.0 meinetwegen, dann haben Sie dort eine Realzahl. Das muss ich in den Folien korrigieren. Dieses Datenobjekt Sorte da, das hat jetzt eine besondere Eigenschaft, das ist nämlich ein sogenannter Typdiskriminator. Ne, anhand dieser Sorte legen Sie die konkrete Ausprägung fest, die der Datentyp haben soll. Ja, also Ihr Fahrzeug kann LKW, Fahrrad oder Bus sein, und durch die Wahl dieses Typdiskriminators, durch das Setzen des entsprechenden Wertes für diesen Typdiskriminator, kriegen Sie den entsprechenden Fahrzeugtyp dann ausgewählt. Ja, hier ist noch ein weiteres Beispiel. Wir verwalten jetzt Personaldaten, meinetwegen eines Standesamts, ne, und da haben wir Nachnamen und Vornamen, Geschlecht, Familienstand, so, und falls verheiratet, verwitwet, nehmen wir ein Heiratsdatum auf, und falls geschieden, nehmen wir ein Scheidungsdatum und meinetwegen die erste Scheidung auf. Ja? Das sind Daten, die wir da verwalten. Und jetzt können Sie schrittweise praktisch die entsprechenden Daten dort in Typen umwandeln. Ja, also die Namen, ein Typ Namen, der besteht also jetzt aus maximal drei Vornamen, das sind jeweils Texte, ja, und aus einem Nachnamen, das ist auch ein Text. Ja, und das ist also schon eine Typdefinition, die verwendet wieder einen Rekord, ne, also eine Aggregation mit benamsten Komponenten. Und dann haben wir das Geschlecht, ne, da definieren wir einfach, also ein Geschlecht besteht aus einem Aufzählungstyp, das kann M oder W sein. Und jetzt sehen Sie, dass man anschließend ganz unterschiedliche Objekte miteinander vereint, nämlich man vereint jetzt über diesen Familienstand, der wieder diesen Typdiskriminator bildet, ne, über den vereinigt man praktisch verschiedene Gruppen von Personen, nämlich die Verheirateten, die Ledigen, die Verwitweten, die Geschiedenen. Ja, das sind also vier verschiedene Gruppen. Die werden jetzt disjunkt vereinigt. Ja, und für jede dieser Personengruppen werden unterschiedliche Daten festgehalten. Ja, das ist also die Generalisation. Die Generalisation konkretisiert sich jetzt darum, dass Sie praktisch abhängig von den Familienständen Gruppen von Personen haben, die Sie jetzt disjunkt vereinigen. Ja. So, und vorweg definieren wir noch einfach ein Datum. Ja, wir halten da unten Heirats- und Scheidungsdatum fest. Ne, da definieren wir so ein Typ Datum mit dem Jahr, dem Monat und dem Tag. Und da können Sie wieder eine Reihe von Konstruktoren wiederfinden, die wir schon besprochen haben. So, und jetzt kommt der Gesamttyp hier unten. Na, also Typ Person besteht jetzt aus einem Namen vom Typ Namen, ja, und aus dem Geschlecht. Und jetzt kommt der Typdiskriminator hier, ne? Familienstand, der kann wahlweise sein ledig oder verheiratet, verwitwet oder geschieden. Und bei verheiratet und verwitwet nehmen wir beides mal das Heiratsdatum auf. Und bei geschieden, Scheidungsdatum, Datum, ne? Und erste Scheidung, ja, nein, cool. Und bei ledigen, da haben wir gar keine Informationen, die wir zusätzlich brauchen. Ne? Ledig ist mal einfach so. Ja, also hier ist den dann nochmal zu erkennen, ne, dass Sie da diesen Typdiskriminator haben, ne, der jetzt hier Familienstand ist, ja, und Ihnen sozusagen die Information liefert, welchen Typ, welchen Ursprungstyp die einzelnen zusammengeworfenen Datenelemente haben. Ja. Also daran können Sie jetzt, ne, denken Sie nochmal an die Bauklötze, ne, irgendwie diese zusammengeworfen haben. Werfen Sie die Personengruppen zusammen und über diesen Typdiskriminator können Sie hinterher entscheiden, ja, zu welcher Gruppe gehört denn die aktuelle Person, die ich gerade bearbeite. Ja, so sieht das Ganze also aus. Ja, das ist im Prinzip alles, was es zur Generalisation zu sagen gibt. Und Sie sehen, dass man diese Datentypen, na, Array, Verbünde, Generalisation irgendwie ganz intensiv verwendet. Schon in so einfachen Beispielen, ne, kommen Sie sofort mit diesen Konstruktoren in Berührung. Was bei diesen Konstruktoren generell noch fehlte und eigentlich bei allen Datentypen, die wir bisher behandelt haben, na, wir haben nur eine Endlichkeit vorliegen bei dem ganzen System. Also alles, was wir bisher definiert hatten, war in irgendeiner Weise endlich. Ja, wir konnten keine Erweiterungen vornehmen, ne, wir konnten nicht, denken Sie an das Array, ne, da haben Sie n Komponenten, oder wenn es ein mehrdimensionales ist, haben Sie n mal n für dreidimensional, aber Sie haben irgendwie was Endliches. Und wenn Sie jetzt eine Einwohnerkartei führen wollen, ne, dann müssen Sie sozusagen, dann fangen Sie da mal an, ne, mit 100.000 Einwohnern, ne, und dann sozusagen im Laufe der Zeit fügen Sie immer wieder neue Einwohner dazu. Ja, Sie können die Einwohnerzahl irgendwie nicht beschränken. Sie müssen dafür vorsehen, dass praktisch die Einwohnerzahl beliebig sein kann und jedenfalls keinen Beschränkungen unterliegt. Und Sie müssen eine Datenstruktur definieren, in der Sie solche unbeschränkten Dateneinträge ermöglichen. Ja, und das konnten alle Datenkonstruktoren, die wir bisher hatten, noch nicht. Und diese neue Qualität, die kriegen wir, indem wir Rekursion verwenden. Ja, hier kommen wir nämlich zu einem Konstruktor, der es ermöglicht, abzählbar unendliche Wertebereiche zu definieren. Und die einzelnen Objekte dieses Wertebereichs bestehen, sind alle gleichartig aus einfachen Elementen eines Datentyps aufgebaut. Na, also wenn Sie jetzt Mitarbeiter sich vorstellen oder Personen in dieser Personalkartei, in dieser Standesamtskartei, dann müssten Sie jetzt mit Rekursion irgendwie sagen, erlaube mir abzählbar viele von diesen Personen, mit Heiratsdatum und allem Möglichen. Ja, und das können Sie nicht. Ne? Sie können in dem Array sagen, erlaube mir n mal n, meinetwegen 100.000 oder erlaube mir dies. Und jetzt können Sie plötzlich mit diesem Konstruktor Rekursion sagen, ich will dieses Objekt haben in prinzipiell beliebiger Anzahl. Ja, und das können Sie sich ungefähr so vorstellen, dass Sie praktisch hier irgendwie ein so ein festes Ding haben und dann sagen Sie, erlaube mir im Prinzip dieses Ding in beliebiger Anzahl sozusagen so anzuordnen, der Reihe nach. Ja? Und beim Array hörte eben das Ganze die Anordnung nach einer festen Zahl auf. Ja, oder Sie können sich auch vorstellen, dass es irgendwie so zweidimensional abläuft. Na, erlaube mir irgendwie diese Menge von Gegenständen meinetwegen irgendwie so rasterartig anzuordnen, in so einer bestimmten Hierarchie. Ja? Das können Sie also auch jetzt durchführen. Das ist praktisch die neue Qualität, die Ihnen die Rekursion bietet. Und dazu, und das ist ja immer, wenn sie jetzt praktisch zu Unendlichkeit übergeht, also als Kind hat man das Problem irgendwie festzustellen, was unendlich ist. Das ist irgendwie ein wirklicher kognitiver Sprung, irgendwie zu sagen, eine Zahl kann man immer weiterzählen. Als Kind hat man so ungefähr die Vorstellung 1000 Milliarden Millionen, das ist so ziemlich die größte Zahl. Und wenn dann einer sagt, ja, ich habe aber noch einen mehr, dann geht das irgendwie gar nicht. Also man begreift das nicht. Und so ähnlich müssen Sie jetzt sich auch vorstellen, also wenn Sie mit Rekursionen noch relativ wenig zu tun hatten, dann brauchen Sie jetzt so ein bisschen so einen kognitiven Sprung, um Rekursion zu begreifen. Das ist wirklich eine neue Kategorie. Man definiert schematisch so einen Datentyp D, der jetzt rekursiv ist, ja, und damit prinzipiell unendliche Objektmengen definiert in so einer Standardgeneralisation. Sie generalisieren in der Regel zwei Dinge, nämlich einen Datentyp T und einen Datentyp D'. Und dieser Datentyp D' ist jetzt einer, in dem dieses D wieder vorkommt. Rekursion, rekurrere heißt irgendwie auf sich zurückgehen. Das heißt, Sie definieren etwas weitgehend mit sich selbst. Sie nutzen eine Definition, in die Sie die Definition wieder einbetten. Und das passiert hier. Also D' ist ein Typ, in dessen Definition wieder D vorkommt. Das ist wie die Katze, die sich im Schwanz beißt oder so Ben, Sie kennen das Möbiusband irgendwie, was so sozusagen in sich selbst irgendwie unendlich ist. Solche Dinge passieren hier bei der Rekursion. Und diesen Typ T, den nennt man terminalen oder atomaren Datentyp. Das ist gewissermaßen der Typ, mit dem Sie die Dinge, auf das Sie sich hinterher abstützen. Sozusagen Ihr kleinstes Element, sozusagen Null-Element oder Ihr kleinstes Element in dieser Menge von abzählbar unendlich vielen Objekten, die Sie mit der Rekursion definieren. So, und jetzt gucken wir mal an, was denn passiert, wenn man sowas definiert. Also Typ D ist T oder D'. Na, und jetzt nehmen wir mal an, in dem D' kommt dieses D zweimal vor. D' ist jetzt irgendwie irgendein Datentyp, und an irgendeiner Stelle finden Sie das D und dann später nochmal. Ja, wie immer die Konstruktoren ansonsten verwendet worden sind. Dann sieht das ja so aus, Sie haben den senkrechten Strich als Zeichen für die Generalisation dazwischen stehen, das heißt also der Datentyp D hat die Wertemenge T, disjunkt vereinigt mit D'. Und das heißt eben T vereinigt mit diesem Datentyp, wo zweimal D vorkommt. Ja, und jetzt können Sie dieses D dort, da sehen Sie, ach, das ist ja D, dann kann ich ja dieselbe Regel wieder anwenden. Dann kriegen Sie raus, D kann jetzt sein an den beiden Stellen, T vereinigt, Klammer auf, D, D. D kann jetzt sein wieder ein T, oder es kann sein T vereinigt D'. Ja? Und an der zweiten Stelle wiederum, es kann T sein, oder es kann T vereinigt D' sein. Ja, und das machen wir hier unten nämlich gerade. Also für den Fall, dass man das D das T ist, dann kommt ja zu dem T vereinigt DD, ne? Dort kommt ja hinzu T vereinigt TT. Und jetzt kann der erste ein T sein und der zweite ein D', ne? Dann kommt da noch hinzu T, noch hinzu vereinigt TD', ja? Oder noch hinzu vereinigt D'T oder noch hinzu vereinigt D'D'. Ja, also alle Typen T, dann dieses mit dem TT, mit dem TD', D'T und D'D'. Alle diese Objekte, die da möglich sind, die gehören schon mal zu dem D. Und jetzt kann man weiter vorgehen. Also, wenn Sie jetzt nochmal sich wieder die Ds angucken, ja, dann können Sie sehen, dass eben diese Ds die, wieder zerlegt werden können. Die D' haben ja wieder zwei Ds. Ja, und dann können Sie diese wieder weiter einsetzen. Dann kriegen Sie da unten so einen ziemlich unübersichtlichen Ausdruck. Ja, und fortwährende weitere Ersetzung sorgt dafür, dass praktisch der Wertebereich immer sichtbarer wird. Ja? Also T ist da hin drin, dann die beiden Dinge mit TT, dann die Dinge mit TTTT irgendwie. Ne? So können Sie praktisch sich vorstellen, wie der Wertebereich besteht. Und durch diese Klammerstruktur erkennen Sie, dass da irgendwie immer neue Werte hinzukommen. Ne? Die ganz simplen Ts, T aus T, ja, und dann die so geklammert sind mit TT irgendwie und so weiter. Ja, also insgesamt können Sie aus so einer Berechnung ersehen, ne, dass praktisch wirklich da was Unendliches entsteht, weil Sie praktisch immer wieder einsetzen können und dass irgendwie so eine Ähnlichkeit zwischen diesen Objekten, die da immer wieder generiert werden, besteht, nämlich dass sie irgendwie so eine ähnliche Struktur haben. Immer dieses DD, TT, ne, irgendwie so. Das lässt sich allerdings jetzt hier eben, wie es genau aussieht, lässt sich hier jetzt schlecht ablesen. Aber wir haben noch weitere Beispiele. Schauen wir uns zunächst die Definition an. Also immer, wenn man ein Problem, einen Datentyp oder ein Verfahren oder eine Funktion irgendwie durch sich selbst definiert, spricht man von Rekursion. Und im Moment sprechen wir nur von rekursiven Datentypen und in Kapitel 10 schauen wir uns dann auch rekursive Funktionen an. Ja, und zwei Varianten gibt es bei Rekursion. Die einfachste haben wir gerade gesehen. Also in dem D', wenn Sie Typ D gleich T oder D', vereinigt D' definieren, ne, in dem D' kommt nur das D vor, dann spricht man von direkter Rekursion. Ne, dann sehen Sie also direkt schon, sozusagen die rechte Seite enthält D und stützt sich damit auf sich selber ab. Ja, aber das Ganze kann noch über mehrere Ketten funktionieren. Nämlich da haben Sie so einen Datentyp D, da können Sie gar nicht sehen, dass der rekursiv ist, da steht eben TD1. Ja, und bei D1 steht T1 D2. Ja, und dann gehen Sie dem weiter und versuchen zu ersetzen, was kommt denn da raus, was ist denn jetzt überhaupt meine Wertemenge. Und irgendwann sehen Sie, Mensch, dn-1 stützt sich ab auf tn und dn. Ja? Und in dem dn kommt jetzt das d wieder vor. Ja? Dann haben Sie indirekte Rekursion. Das heißt, über mehrere Stufen gewissermaßen hangeln Sie sich und dann schließlich beziehen Sie sich zurück auf sich selbst. Ne? Dann haben Sie sogenannte indirekte Rekursion. Also am besten sehen Sie das Ganze, wenn Sie sich Beispiele angucken. Hier habe ich einfach mal einen Text definiert. Ne? Die Menge aller Texte, Typ X. So, und die besteht aus der Generalisation von zwei Typen, nämlich dem Typ Char, ne, und dem Typ Char X. Ja, und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite in dem einen Typ kommt das X wieder vor, das heißt, ich beziehe mich auf dies nicht selber. So, und was kommt jetzt raus? Ne? Das können Sie wieder ersetzen. Also, jedes Zeichen ist ein Text. Jedes Zeichen aus Char ist ein Element vom Typ X. So, und jedes Zeichen aus Char gefolgt von einem Objekt aus X ist auch ein Element aus X. So, und was haben Sie jetzt an Möglichkeiten für dieses Objekt X? Sie können unmittelbar Char einsetzen. Ja, dann kriegen Sie die Objekte Char, Char als Elemente von X. Oder Sie können Char, Char X einsetzen. Dann kriegen Sie alle Objekte Char, Char X. Ja, zusätzlich noch. Und Das sehen Sie da unten, ne? Care und Care-Care und dann Care-Care-Care. Und immer wenn Sie sich bei dem X entscheiden für den terminalen Typ, also den, der vor der Generalisation steht, ne, dann sind Sie fertig. Dann haben Sie wieder ein endliches Objekt aus dieser Beschreibung rausgegriffen. Ja, und immer wenn Sie sagen, nee, ich bin noch nicht fertig, ich ersetze X wieder durch X, ja, nämlich durch Care-X, dann hangeln Sie sich weiter. Und jetzt sehen Sie, dass Sie da eine unendliche Definition haben, nämlich alle Typen Care, 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 Care und so weiter, ne? Die sind alle Elemente von diesem Datentyp X. Und interessant ist eben, was Sie, wie die repräsentiert sind, und dann sehen Sie auch, warum man die Texte nennt, ne? Die sehen zwar ein bisschen merkwürdig aus, weil sie wahnsinnig viele Klammern haben für die Objekte, da schauen Sie mal bei dem Auto, ne? Also das eine kleine A da, das kann man ja noch erkennen, so wird man ja einen Text darstellen. Ne? Aber diese Folge A, U, T, O dort, ne, mit diesen vielen Klammern, das ist eben ein Objekt vom Typ X in dieser korrekten Darstellung. Ja? Denn Sie haben bei diesem Care, X haben Sie ja einen aggregierten Typ, ne, da müssen Sie, übernehmen Sie die Klammern auf die entsprechenden Daten, und deswegen hat dieser Text Auto diese komische Darstellung mit den vielen Klammern. Und ganz unten steht nochmal die unendliche Vereinigung dieser ganzen Care-Objekte. Ne, wenn Sie die mal machen und das unendlich, dann haben Sie die Wertemenge beschrieben, die dieser Datentyp X wirklich besitzt. Und Sie können sich das vorstellen, und das macht man dann häufig so, warum sieht diese Definition X so aus? Das können Sie sich ganz gut erklären, indem Sie praktisch schon einfach so sich überlegen, wie Texte denn aussehen. Ja, Texte bestehen aus einem Zeichnen, aus einem einzelnen Zeichen. Ja, das ist schon mal ein Text. Und diese Texte sind beschrieben durch das vor dem senkrechten Strich stehende R. Oder Texte bestehen aus einem Zeichen, auf den ein weiterer Text folgt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Also ein Text besteht aus einem Zeichen, gefolgt von einem Text. Ja, und der Text, der da folgt, besteht wieder aus einem Zeichen, gefolgt von einem Text. Ja, und irgendwann sagen Sie mal, dieser Text, der da jetzt noch folgt, der ist nur noch ein Zeichen. Ja, dann haben Sie Ihren Text erstellt. Ja, also ein nicht leerer Text ist entweder ein einzelnes Zeichen. Ja, das ist sozusagen das, was vor dem Strich steht. Oder es ist die disjunkte Vereinigung. Das ist dieser senkrechte Strich. Einzelnen Zeichens gefolgt von einem Text. Ja, das ist die Symbolik, die hinter dem senkrechten Strich steht. Ja? So, und jetzt sehen Sie da unten, wenn Sie dieses Auto sich angucken, na, da sehen Sie also, der Text besteht aus dem A, gefolgt von einem Text. Und wenn Sie jetzt die äußeren Klammern wegmachen und dieses Groß A auch, dann sehen Sie, dass da wieder ein Text übrig bleibt. Ja? Das ist also die Idee, die hinter der Rekursion steckt, bei diesen rekursiven Definitionen. Ne, Dinge irgendwie aufzulösen in etwas Selbstbezügliches. So, und jetzt können Sie diesen Begriff hier nochmal sehen. Ne, da haben wir also diesen terminalen Typ, ne, das ist dieses Care. Da stützt sich schließlich alles drauf ab. Also jedes einzelne Symbol, was in Ihren Texten, in Ihren Objekten vom Typ X vorkommt, ne, sind irgendwie Cares. Ja, die sind nur durch eine geschickte Verknüpfung, jetzt in diesem Falle durch solche Aggregationen, dann zu unendlich, potenziell unendlichen Texten geworden. Ja, und damit haben wir eigentlich fast diesen Datentyp Text auch verwendet. Ne? Nur die Klammern stören irgendwie noch. Aber Klammern und Kommas sind ja nur für uns selbst ein Problem. Ne? Dem Computer ist es egal. Ne? Der kann sich durch die komplexesten Darstellungen irgendwie durchwuseln. Ne? Also wir haben hier eigentlich einen Datentyp definiert, der fast isomorph zu Care-Stern ist, also zu echten Texten. Ja, die sehen nur ein bisschen komisch aus. Ja, jetzt setzen wir mal fort. Es gibt ja noch leere Texte. Da würde man dann Folgendes definieren. Ne? Also einen Typ Strich, X-Strich. Der stützt sich jetzt immer auf den leeren Text ab, Eps. Ja, und dann besteht ein Text eben aus einem leeren Text, ja, hier, oder ein der disjunkten Vereinigung, von einem Zeichen gefolgt von einem Text, der leer sein kann, von einem beliebigen Text. Ja, so sieht's aus. Und die Objekte bestehen, sind jetzt, da ist jetzt der leere Text noch hinzugekommen, Apps. Und die ganzen Objekte sehen aus, eben das einzelne Zeichen A muss sich jetzt natürlich auch auf den leeren Text abstützen. Ne, dieser terminale Typ ist der, auf den sich alles abstützt. Das heißt, jetzt haben Sie also so ein einzelner Text, der nur aus dem Zeichen A besteht, der sieht jetzt so komisch aus, der besteht nämlich aus dem A als Information und der Information, dass nach dem A nichts mehr folgt, nur noch der leere Text. Ja? Und das Auto ist jetzt eben A-U-T-O und dann folgt nur noch der leere Text. Ja? So sind eben alle Zeichenfolgen in dem X' jetzt dargestellt. Und dieser Datentyp, der ist jetzt wirklich isomorph zu dem Standarddatentyp Text, den Sie in den Programmiersprachen in der Regel so vorfinden. Ja? Er sieht nur ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt können Sie hier den terminalen Typ noch wieder erkennen da. Das ist also hier unser Apps. Ja, diese Texte, die sind in dieser komischen Klammerdarstellung eigentlich nichts anderes als ein zentraler Typ, den man in der Informatik Linksequenz nennt. Eine Linksequenz sieht nämlich so aus, da oben, da haben Sie sie, Typ L, besteht aus etwas Leerem und einem Objekt vom Typ, von einem allgemeinen Datentyp D, gefolgt von einer Linksequenz. Ja. Und jetzt können Sie Linksequenzen bilden über beliebigen Objekten, nicht nur über Texten, über Namen, über irgendwelche Datentypen, meinetwegen über diese Mitarbeiter, über diese Personenkartei. Da können Sie solche Linksequenzen bilden, indem Sie da oben für dieses Groß D den gerade gewünschten Datentyp einbauen. Und dann haben Sie automatisch die Möglichkeit, in diesem L potenziell unendlich viele Objekte unterzubringen, unendlich viele Personen damit zu erfassen. Ja, und die Wertemenge von L, die besteht jetzt eben aus dem Apps und dann allen Objekten aus D gefolgt von Apps oder allen Paaren von Objekten aus D gefolgt von Apps und so weiter mit dieser etwas kuriosen Klammerdarstellung. Ja. So, und die Zahlenfolge aus Pro, Zahlenfolgen in Pro waren ganze Zahlen. Also Zahlenfolgen, da konnten auch leere Folgen mit erfasst sein und die können wir jetzt definieren eben mit dieser Linksequenz. Typ Zahlenfolge ist Apps oder Int, gefolgt von Zahlenfolge. Ja, das ist jetzt die passende Definition. So, und warum heißen die Dinger Linksequenzen? Das liegt daran, dass sie sozusagen die irgendwie eine Reihenfolge haben zwischen den Objekten. Ne? Also stellen Sie sich da vor, nochmal DDDDD, Apps. Ja? Und wenn Sie jetzt an das erste Element rankommen wollen, dann ist das einfach. Ja? Da machen Sie so eine Projektion auf das erste Element. Ja? Und wenn Sie aber ans vierte Element rankommen wollen, dann müssen Sie praktisch drumherum erst diese ganzen Dinger wegkillen, damit Sie irgendwie das vierte Element im Zugriff haben. Erinnern Sie sich daran, dass wir bei der Aggregation die Projektion als Operation hatten. Und mit der Projektion können Sie jetzt nicht auf das vierte Element zugreifen, sondern nur auf das erste. Oder auf das zweite. Und wenn Sie aufs zweite zugreifen, dann kriegen Sie DDD-Apps. Dann können Sie wieder aufs erste zugreifen und aufs zweite. Und dann kriegen Sie DD-Apps. Und wenn Sie jetzt aufs vierte zugreifen müssen, dann müssen Sie Projektion auf die zweite Komponente, Projektion auf die zweite Komponente, Projektion auf die zweite Komponente, Projektion auf die erste Komponente. Also dreimal sozusagen die Klammern öffnen, das zweite Stück, den Rest sozusagen sich angucken, Rest angucken und dann haben Sie dieses Datenobjekt direkt im Zugriff, ist dann das erste Element von dem, was noch übrig bleibt. Ja. Und bei der Linksequenz ist eben der Zugriff auf das erste Element einfach. Das ist praktisch die Projektion auf die erste Komponente. Und der Zugriff auf jede andere ist erst nach fortwährend, nach iterativer Anwendung von Projektionen möglich. Ja, und die Rechtssequenz, sehen Sie da unten, die baut jetzt das Ganze eben umgekehrt auf. Ja, jetzt haben Sie da Apps oder RD. Das heißt, eine Rechtssequenz besteht aus einer leeren Rechtssequenz oder einer Rechtssequenz gefolgt von einem Datenobjekt. Ja, und dann sehen eben diese einzelnen Objekte sehen anders aus. Die sind so irgendwie gespiegelt. Ne? Und bei den Rechtssequenzen können Sie aufs letzte Element leicht zugreifen. Ja, da machen Sie eben P2, also Zugriff, Projektion auf die zweiten Komponente, dann kriegen Sie das letzte Element. Aber auf alle weiteren können Sie schwer zugreifen. Dann müssen Sie jedes Mal machen P1, 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 ja, und dann irgendwann P2. Sie müssen also die Klammern sozusagen und die Objekte, die Ihnen außen drumherum liegen, um Ihr gewünschtes Objekt, die müssen Sie erst versuchen wegzueliminieren. Und dann können Sie darauf zugreifen. Ja, in der Regel haben Sie in Programmiersprachen diese Linksequenzen als Standarddatentypen und dann haben Sie so eine Operation wie erstes. Ne? Jetzt wissen wir auch, warum eben auf Zahlenfolge in Pro ne, nur die Operation erstes existiert. Ne? Pro, sagen wir jetzt mal so, ne, ist eine fiktive Sprache, hat eben die Linksequenz, verwendet Linksequenzen bei Zahlenfolgen und deswegen können wir eben nur das erste Element direkt zugreifen, können aber nicht sagen, gib mir das vierte mit einem Schlag, sondern müssen wir die Zahlenfolge abbauen. Gewissermaßen, ja. Ja, hier ist nochmal die Information, leichter Zugriff auf das erste Element dort, ja, leichter Zugriff auf das letzte Element. Das unterscheidet diese beiden Links- und Rechtssequenzen. Und es ist immer die Frage, welche von diesen Sequenzen jetzt gerade für Ihr Problem günstiger sind. Ja. Also, vielleicht kennen Sie aus dem Informatikunterricht sowas wie ein Stack, ne? Also ein Stapel, irgendwie ein Kellerspeicher, ne? Da packt man Dinge drauf. Ne, wie ihr Stack auf Ihrem Schreibtisch, ne, oder auf meinem, sage ich mal, ne, und ich bearbeite fast immer nur die obersten. Ne. Also wer es irgendwie nicht geschafft hat, sozusagen irgendwie in der Woche abgearbeitet zu werden, ne, der rutscht immer weiter runter und erledigt sich irgendwann durch Zeitablauf. Ne. Ich bearbeite irgendwie so die oberen Pakete immer, die sich so auf meinem Stack befinden. Und dann würden Sie natürlich vielleicht so eine Rechtssequenz verwenden. Ne? Da können Sie Dinge, die Sie praktisch dranfügen, ne, die können Sie da leicht hinten dranhängen und dann können Sie auch leicht die wieder wegnehmen. Ja? So kann man sich das vorstellen. Und bei der Linksequenz können Sie eben vorne anfügen auch, ne, und vorne wegnehmen. Und bei der Rechtssequenz hinten anfügen und hinten wegnehmen. Ne? Manchmal will man gerade eigentlich genau das Gegenteil. Man will vorne wegnehmen, ne, und hinten immer anfügen. Ne, so eine Schlange irgendwie, diese verarbeiten. Ne. Kommen immer Aufträge oder sowas. Ne, dann arbeiten sie die vorderen immer weg. Ne, und hinten kommen immer wieder neue. Das klappt dummerweise mit keiner dieser beiden Sequenzen, weil sie immer nur hinten zugreifen können oder vorne. Aber nicht beides zugleich. Ja, aber da gibt es andere Datenstrukturen, die das können. Jetzt schauen wir uns nochmal eine Rekursion an. Arithmetische Ausdrücke mit Klammern und einbuchstabigen Bezeichnern. Und so einen arithmetischen Ausdruck, den sehen Sie ganz unten, ne? Also U plus B mal H. Ne? Das ist ein arithmetischer Ausdruck. Und der wird jetzt dargestellt durch so ein bisschen ein bisschen komplizierte Darstellung. Ne? Also wir haben erstmal Bezeichner, das sind einzelne Charakter und Operationen plus, minus und mal geteilt. So ein Term besteht jetzt entweder aus einem Bezeichner oder aus einem Ausdruck oder aus einem Ausdruck, der in Klammern eingeschlossen ist. Ja, und jetzt schauen Sie, ich habe also Ihnen als rote Klammern da die verwendet, die man benötigt, um Aggregation zu formulieren. Ja, und als schwarze Klammern die benötigt, die hinterher in dem Ausdruck als Klammern tatsächlich zu interpretieren sind. Ja, und unten sehen Sie ein Beispielobjekt. Also ein Beispielobjekt besteht jetzt aus einem Term, ne, einer Operation und einem weiteren Term. So, und der Term besteht aus einem Bezeichner in diesem Falle und der Bezeichner besteht aus dem U. Ja, und die Operation ist das Plus und dann haben wir den weiteren Term. Also wir haben diese roten Klammern für die Aggregation und dann die drei Elemente Term plus Term. Ja. So, und dann der zweite Term, der besteht aus einem Ausdruck. Und der Ausdruck ist wieder Term mal Term in diesem Falle und der Term jeweils Bezeichner und die Bezeichner B bzw. H. Ja, und dieses B mal H ist eben jetzt in Klammern eingeschlossen, deswegen haben Sie die zwei schwarzen Klammern da. Die zwei schwarzen Klammern sind also Objekte des Datentyps und die Klammern, die beiden roten da drumherum, ne, sind Klammern der Aggregation. Ja, deswegen sieht es da so ein bisschen merkwürdig aus. Aber Sie können jetzt durch diese Typdefinition Ausdruck, die sich jetzt schon nicht mehr direkt rekursiv, sondern indirekt rekursiv auf Term abstützt und erst Term stützt sich wieder auf Ausdruck ab, ja, da beißt sich das sozusagen in den Schwanz. Und über diese Typdefinition Ausdruck können Sie jetzt beliebige arithmetische Ausdrucke mit Klammern und einbuchstabigen Bezeichnern darstellen. Ja, jetzt müssten Sie einfach mal zur Übung sich ein paar Objekte angucken und gucken, ob die durch diese Typdefinition Ausdruck gedeckt ist. Also hier sind die Aggregationsklammern, ja, die dann unten auch wieder als Aggregationsklammern auftauchen. Ja, und hier haben Sie die Termklammern, ne, die dann auch unten wieder auftauchen. Ja, wichtige rekursive Datentypen sind die sogenannten Files und die Bäume. Files sind irgendwie lineare Strukturen, die Sie in fast allen Programmiersprachen irgendwie wiederfinden. Ne? Und Bäume sind irgendwie so in die Fläche gehende Strukturen. Ja, ich habe Ihnen ganz zu Anfang bei der Rekursion hatten Sie dieses Beispiel sozusagen, wo Sie linear gehen und wo Sie diese Bäume, diese flächigen Strukturen definieren. Und diese beiden Strukturen sind irgendwie fundamentale rekursive Datentypen in der Informatik. Und die Files sind solche, die sich durch eine geschickte Kombination von Rechts- und Linkssequenz darstellen lassen. Und die Bäume sind eben welche, die sich wie diese arithmetischen Ausdrücke hier so durch so eine etwas komplexere Rekursion, ne? Sie müssen jetzt die Rekursion sich unendlich in mehr Dimensionen vorstellen. Ja? Da brauchen Sie auch entsprechende Rekursionen in mehreren Dimensionen. Ja, die linearen Dinge rekurrieren eben einfach, ja, da können Sie sozusagen irgendwie so wiederholen, ja, und bei den flächigen, da müssen Sie halt an mehreren Stellen sozusagen irgendwie rekursiv in die Fläche gehen. Ja, ja, die Files wollen wir uns mal als erstes angucken. Ne? File heißt einfach nichts anderes als Kartei oder Datei. Und wie das bei Datentypen so üblich ist, haben wir dort ein Datentyp mit speziellen Operationen, die in vielen Programmiersprachen so heißen wie get oder move oder put oder read oder write oder so, ne? Reset, rewrite, das sind so die gängigen Bezeichnungen für solche Operationen, EOF, end of file, solche Operationen hat man da. Und mit den Files ist die Vorstellung verbunden, ist eigentlich so ein uralter Datentyp, ne? Den hat man mehr oder weniger schon gehabt, als man noch mit Magnetbändern rechnete, ne, wo sie sozusagen auf gar keine Plattenspeicher hatten, sondern irgendwie Datenverarbeitung machten, indem sie von dem einen Magnetband was ablasen, ne, und dann irgendwie die Ergebnisse, meinetwegen eben Addition für irgendwas oder so, und dann auf einem anderen Magnetband die Daten dann abspeicherte. Und entsprechend ist dieses File gerade so gestaltet, ne. Sie haben hier so ein eigentlich so die Vorstellung, dass Sie so ein Magnetband haben, das hat einen Anfang und ein Ende und das Magnetband ist in einzelne Zellen unterteilt, ne, und das ziehen Sie an so einem Leseschreibkorb vorbei, also wie ein Tonband, ein Kassettentonband, Kassettenrekorder, Kassette, ne, Musikkassette. Und entsprechend bei der Musikkassette, ne, da können Sie auch nicht hin und her springen, ne, sondern Sie müssen irgendwie spulen. Und in der Regel spielen Sie bei der Musikkassette irgendwie alles der Reihe nach ab. Ja, sie überspringen da nichts. Das ist viel zu aufwendig, weil sie auch gar nicht wissen, wo fängt jetzt ein neues Musikstück an und so. Ne? Und Dementsprechend haben wir eben diese Leserichtung. Und bei den Files, die wir in der Informatik verwenden, da ist noch eine Sonderheit. Sie haben irgendwie eine Reihe von Daten und die Leseoperation, die können Sie an jeder Stelle machen, aber eben nur von links nach rechts. Ja, der Lesekopf, der wandert irgendwie von links nach rechts und dann können Sie lesen, aber schreiben können Sie nicht zwischendrin. Ja, sondern schreiben können Sie irgendwie am Ende. Nur da. Ja, das ist ein bisschen unhandlich. Ne? Und jetzt sehen Sie, dass Sie, wenn Sie irgendwo mal was einfügen wollen, das ist schon ein bisschen aufwendig, da lesen Sie das Band bis zu einer gewissen Stelle, ne? Lesen das Band, kopieren die ganzen Werte auf ein anderes Band und dann schreiben Sie auf dieses andere Band das neue Datum dazu und dann kopieren Sie den Rest auf dieses andere Band. Ne? So komplex geht das. Also One-Way, Lese-Schreibkopf, sequenzieller Zugriff sind hier die Begriffe. Ja, obwohl es also, wie gesagt, mittlerweile viel bessere Speichereinheiten gibt, ne, haben Sie diese Art von Files immer noch, nämlich diese sequentiellen Files. Die sind ein bisschen erweitert worden, ne, in dem Moment durch sogenannte indexsequentielle Files. Da können Sie also an bestimmte Stellen dann direkt Daten hinschreiben oder durch Direktzugriffsfiles. Ne, da können Sie direkt sagen, schreibt mir an die Position 27 irgendwas Neues hin. Ne, aber die Standardfiles, diese sequentiellen Files, die gibt es noch immer. Und die sind definiert jetzt als so eine Kombination von Links- und Rechtssequenz. Und zwar genau so, ne, Sie haben da wieder die Linksequenz L und die Rechtssequenz R. Und dann haben Sie diesen Datentyp D, über dem diese beiden Sequenzen zusammengebastelt sind. Und das File ist jetzt eine Kombination, dass Sie haben Rechtssequenz, Datum und Linksequenz. Ja, und Sie können sich das vorstellen, ne? Wenn Sie bei einem File, gehen Sie nochmal hier zurück. Da, ne? Ja, da genau. Ja, da, so. Also hier, ne, da sehen Sie genau praktisch, Sie können das File unterteilen. Erstmal in diese Zelle, die da gerade gelesen wird. Ne, und dann haben Sie was Sie noch lesen können. Ne, und Sie haben was Sie schon gelesen haben. Ja, und diese Dreiteilung, die finden Sie in dieser Kombination von Links- und Rechtssequenz wieder hier. Also Rechtssequenz, das ist der Teil, den Sie schon gelesen haben. Links vom Sichtfenster. Und wenn Sie jetzt dieses aktuelle Datum gelesen haben, dann rückt Ihr Leseschreibkopf eine Zelle weiter. Ja, und dieses Element, was Sie jetzt gerade gelesen haben, das fügt sich dann an die Rechtssequenz an. Ja. Und Rechtssequenzen können eben gut Daten bearbeiten, die hinten an Sie angefügt werden. Ne. Linkssequenzen, da können Sie gut auf erste Elemente zugreifen. Und deswegen diese Kombination Rechtssequenz, Datum, Linkssequenz. Ja, das Datum können Sie leicht anfügen an die Rechtssequenz, was Sie gerade gelesen haben. Und von der Linkssequenz können Sie jetzt gleich das erste Element nehmen und als nächstes bearbeiten. Und das Sichtfenster, das finden Sie jetzt in dieser Definition, genau an dieser Stelle. Ja, da unten sehen Sie also, wie die Rechtssequenz aussieht, Apps D1 bis DK-1. Und dann ist das Sichtfenster da, ja, DK. Und dann haben Sie die Linksequenz, DK+1 bis DN, na, und dieses Epsilon. Und wenn Sie jetzt eine Operation machen, ne, dann haben Sie als nächstes DK+1 in der Mitte stehen. DK haben Sie hinten an die Rechtssequenz angefügt und DK+1 haben Sie dann gerade von der Linksequenz als erstes Element weggenommen. Ja, das ist also die Information da. Ne. Hier ist die Rechtssequenz. Ja, und jetzt sehen Sie auch die Aufteilung da. Ne, die Elemente sind irgendwie, die letzten sind direkt im Zugriff, ne, und die anderen sind dann immer weiter versteckt in so eine riesige Klammerhierarchie. Und hier haben Sie die Linksequenz. Ein bisschen flott, also die Linksequenz und dort können Sie eben auf dieses Element DK+1 direkt zugreifen. Ja, und so ein Pfeil über Integer würden Sie jetzt so definieren hier, apps int L, ne, R int, die beiden Rechts- und Linksequenzen, und dann sagen Sie, mein Integer-File besteht aus der Rechtssequenz, dem Integer und der Linksequenz. Na, und dann haben Sie solche Files, in die Sie mit den Operationen, so wie auf einem Magnetband üblich, Dinge lesen können, der Reihe nach zellenweise Integers lesen können und ganz zum Schluss können Sie eben solche Daten hinschreiben.